Ich bin dankbar, dass ich auch in diesem Jahr wieder an dieser Jahresschlusskonferenz teilnehmen darf. Es sind noch keine 30 Mal wie bei unserem lieben Bruder Arthur. Ich bin aber auch noch keine 90, ja. Nun, wir dürfen dankbar sein, dass wir diese Tage haben dürfen und noch haben dürfen. Sie haben mein Thema vernommen. Es geht mir um die Gnade. Das ist nun ein Begriff, der muss gefüllt werden. Damit es nicht nur eine Worthülse bleibt, müssen wir von der Bibel her die verschiedenen Aspekte zusammenfassen und die Tiefe der Gnade ergründen. Uns geht es ja wahrscheinlich nicht so, dass wir schon rein akustisch da vorbeihören, wie bei dem Wort Segen, wo mal ein Kindlein die Mutter fragte, sag mal, warum beten die denn in der Kirche da immer um eine Säge? Ja, da war nur was Konkretes, eine Säge, aber von Segen hatte das Kind keine Ahnung. Und was meinen Sie, wie viele Christen auch von der Gnade keine Ahnung haben und sich irgendetwas darunter vorstellen? Zwei Seiten der Gnade, nur von der menschlichen Erfahrung und von unseren Aspekten her gesehen. Von Gott ist die Gnade einmalig und absolut. Nach dem Wortstamm heißt es so viel wie Gunst, milde Zuwendung. Aber ich will es mal in einem Sprachspiel so machen. Es geht bei Gnade um das Nahesein einer Person, um den, der sich uns genaht hat. Und darum ist die Gnade bezogen auf eine Person das Entscheidende, der Genahte, der uns nahe geworden ist. Und dass wir mit dem immer mehr in Kontakt, in Gemeinschaft bekommen, dass wir die Tiefe der Gnade, soweit es uns hier möglich ist, ausschöpfen, das möchte uns Gott schenken. Ich auf einige Bibelstellen eingehe, doch noch einmal einen Kontrastvergleich wagen. Sehen Sie, wenn heute Bestrebungen sind, die großen Religionen im Sinne einer weltweiten Ökumene zusammenzufassen, dann gibt es Theologen, die kaum einen Unterschied zwischen dem muslimischen Glauben und dem christlichen Glauben sehen. Aber wenn Sie genau hinhören und wenn Sie etwas wissen von dem, was der Islam lehrt, dann finden Sie dort immer nur Anforderungen an den Menschen. Du musst. Fünf Stücke beziehungsweise Säulen sind es, die ein Muslim beachten muss. Das ist das Bekenntnis. Allah ist groß, Mohammed sein Prophet. Dann das Gebet, jeden Tag. Und ich habe jetzt ein Büchlein gelesen, wo Missionare unter den Moslems in Algerien arbeiten. Ein hartes Stück. Morgens um 4 Uhr ertönt schon der Ruf von der nahen Moschee. Raus aus den Betten. Sind meistens keine Federn dort. Einfache primitive Lager. Und zum Gebet um 4 Uhr antreten. Fasten, einen ganzen Monat lang dann auch mal, Ramadan. Almosen geben und einmal nach Mekka pilgern. Tun, 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 was der Mensch tun muss. Es hat einmal ein Missionar gefragt, und was hat denn Mohammed für euch getan? Konnte nichts aufzählen. Und sehen Sie, Gnade ist genau das, was Gott für uns getan hat, was wir nicht tun können. Und wenn da Moslems zum Glauben kommen, ist das immer etwas Gewaltiges. Ich weiß nicht, Frau Dr. Schmidt, ob Sie so Erfahrungen dort gemacht haben, aber es ist sicher auch im muslimischen Umfeld eine besondere Art und Weise, wenn dort Menschen Jesus Christus als Erlöser begreifen. Konsequenzen dessen, wenn also Gesetz gepredigt wird, ja hier noch mehr Moral, du musst, was übrigens ja auch im Koran steht. Ich will Ihnen mal einige dieser Momente aufzeigen. Da sagt er, mir wurde geoffenbart, wer später in der Hölle sein wird. Die meisten, die sich dort befanden, sind Frauen. Übrigens, sehr frauenfeindlich ist die Lehre. Wenn die Frau dem Manne gehorcht, kann sie ins Paradies kommen. Alles Anklänge an biblische Botschaft. Denken Sie an Epheser 5, wo es um das Verhältnis von Mann und Frau geht. Aber da ist die Liebe das Triumphierende. Dann sagt er, man muss mit den Frauen Rücksprache halten, aber das Gegenteil davon tun, was sie gesagt haben. Der Mann ist der Herrscher über die Frau. Und dann Polygamie. Ein Mann kann bis zu 4 Frauen heiraten, außerdem darf er Sklavinnen haben, so viel er will, und mit ihnen in ehelicher Gemeinschaft leben. Aber die Frau hat das Recht nicht. Und ein letztes, ich habe nur ein paar dieser Punkte herausgezogen. Im Falle eines Krieges erhält der Mann von der Beute den größten Teil. Sie lieben Frauen, hier freuen Sie sich, dass Sie nicht dem Islam zugehörig sind. Wir müssen uns das immer wieder vergegenwärtigen, dass die Gnade, die uns angeboten wird, denn Christus hat zuerst etwas für uns getan, genau das Gegengesetzte ist von dem, was Religion fordern, nämlich immer Leistung, Leistung, Leistung. Wir werden bei der zweiten Seite der Gnade auch hören, dass wir etwas zu tun haben, aber in einem ganz anderen Verhältnis. Und nun zu der ersten Seite der Gnade, da werde ich auch nochmal differenzieren, 2 Aspekte herausgreifen. Es geht zunächst um die Rechtfertigung allein aus Gnaden. Und das ist auch wieder so ein biblischer Begriff. Diese Rechtfertigung können wir aber nur sehen, und das ist der zweite Punkt zu dieser ersten Seite, wenn wir die Gerechtigkeit Gottes ins Auge fassen. Es geht nämlich im Römerbrief zuerst um die Gerechtigkeit Gottes und dann um die Konsequenz für uns, um die Rechtfertigung. Das vergessen wir manchmal. Wir Menschen sehen uns immer zuerst im Mittelpunkt. Das ist immer der Ansatz der Religionen. Wenn es um Gnade geht, geht es zuerst um den großen Gott, was er getan hat, was er für Ziele hat, wie er mit uns umgeht. Und da möchte ich Ihnen das Herz einmal froh machen. Wir sind so reich, so herrlich Beschenkte aus Gnaden, dass wir darüber anbeten sollen. Und da ist aus Gnaden schon alles getan bis hin zum Ziel. Es ist also zunächst einmal der erste Aspekt, die Begnadigung. Das Gegenteil also von Verdammnis, Verurteilung, Verstoßung. Und wenn wir die Rechtfertigung sehen, was also uns anlangt, dann bedeutet das, wir sind freigesprochen, Begnadigte, von der Schuld Befreite. Und es geht um die Gerechtigkeit Gottes, um seine Heiligkeit. Und dazu will ich einfach mal ein Beispiel einbringen. Vielleicht haben es einige schon einmal gehört, was diesen Moment uns exemplarisch verdeutlichen soll. Da war in einem Stamm ein gerechter Stammesfürst, der alle Vergehen, Verbrechen nach seinem Recht bestraft hat. Und da war etwas vorgekommen, aber der das getan hatte, konnte nicht gefasst werden. Er ließ verkündigen, wenn das nochmal passiert, wird der Betreffende ausgepeitscht, öffentlich auf dem Platz des Regierungsortes in aller Menschen Beisein. Und dann erwischt man den Betreffenden, der sich nicht scheute, trotz des Verbotes wieder so ein Delikt zu begehen. Und wer war es? Die Mutter dieses Stammesfürsten. Jetzt war er in einem innerlichen Konflikt. Er hatte als der oberste Herr dieses Stammes etwas verkündigt, was seiner Rechtsauffassung entsprach. Konnte er nun davon abweichen, weil seine Mutter
in flagranti auf frischer Tat ertappt war? Nein. Wie aus dem Dilemma herauskommen? Nun, Sie können es ahnen, er hat sich selbst für seine Mutter öffentlich auspeitschen lassen. Waren wohl die Stammesangehörigen mit dieser Lösung zufrieden? Ja. Und nicht nur dies, sie haben diesen Fürsten umso mehr verehrt. Es ging also hier zunächst um die Gerechtigkeit, um das, was ein Stammesfürst hier im Sinne der Justiz festlegt, verkündigt und wofür er auch einstehen musste. Und sehen Sie, so ist es auch bei Gott, es ist nur ein schwaches Abbild. Um seiner Gerechtigkeit willen musste auch dem Prinzip der Sünde begegnet werden. Und darum hat Gott seinen Sohn dahin gegeben. Und deswegen sind wir nun auch gerechtfertigt, sind frei geworden. Meistens allerdings wird unter Gnade nur dieser erste Teil verstanden. Begnadigung. Es muss aber noch einmal deutlich werden, es kann nur jemand begnadigt werden, der zuvor rechtskräftig verurteilt wurde. Nun ist die Menschheit durch die Sünde dem Tode preisgegeben. Das Urteil steht fest. Das Schwierige für den Menschen ist, dass er das nicht einsieht. Er kann es auch nicht einsehen, wenn nicht der Geist Gottes wirkt, nach Johannes Kapitel 16. Der Geist Gottes hat zunächst die Aufgabe, den Menschen davon zu überzeugen, dass er Sünder ist. Darum muss auch zuvor, ehe ein Mensch die Gnade erfährt, die Gerechtigkeit Gottes, die Heiligkeit Gottes verkündigt werden. Und im Alten Testament geschah das in Verbindung mit Gesetz. Und darum sagt auch Paulus, das Gesetz ist gut, aber nur im Hinblick auf Diagnose. Nicht im Hinblick auf Therapie. Aber weil ja heute kaum noch auch in den Kirchen das verkündigt wird, hört man kaum noch den Ruf wie damals zu Luthers Zeiten, wie kriege ich denn einen gnädigen Gott? Heute lautet die Frage doch oft in den Kirchen, gibt es den Gott überhaupt? Darf ich hier fragen, haben wir das selbst erfahren, dass wir uns als Sünder durch den Heiligen Geist empfunden haben? Dann dürfen wir wissen, Gott hat uns freigesprochen, gerechtfertigt sind wir damit durch das herrliche Lösegeld, das Jesus Christus am Kreuz für uns bezahlt hat. Aus Gnaden, das ist ja das Thema gewesen, das Paulus in Römer Kapitel 3, Vers 24 anspricht und das dann Luther zu dieser Befreiung geholfen hat. Aus Gnaden. Gerechtfertigt allein aus Gnaden und nicht durch Gesetzeswerke. Niemand kann sich diese Gerechtigkeit Gottes verdienen. Und das will jede Religion. Nur durch Tun, diesen Gott da, den Allah Gott gnädig stimmen. Es hat kein Muslim Heilsgewissheit. Kein Muslim kann Vater sagen. Die Auswirkung will ich auch noch mal an einem Beispiel kurz schildern. Da ist ein Schiff in Seenot. Auf diesem Schiff befinden sich zwei Freunde, der eine gläubig, der andere ungläubig. Dieses Schiff läuft auf eine Sandbank auf, es ist ein Wrack und droht in den Fluten zu versinken. Schnell wird ein Rettungsboot von der Küste dorthin geschickt, aber das Rettungsboot fasst nicht alle, die in Seenot geraten sind. Es wird gelost. Der gläubige Freund hat das Glück, auf das Rettungsboot gelangen zu können, der andere muss zurückbleiben. Und was tut der gläubige Freund aus Liebe zu dem, dem er oft gesagt hat, Jesus starb für dich, er konnte es aber nicht annehmen. Er bleibt an seiner Stadt zurück und der ungläubige Freund darf in das Rettungsboot einsteigen. Er ist gerettet, Kaum ist nämlich dieses Rettungsboot von dem Wrack einige hundert Meter entfernt, versinkt das Wrack mit den restlich verbliebenen Passagieren in den Fluten. Und das hat diesen jungen Mann, als er sicher an Land ist, so innerlich erschüttert, dass er nun an das denkt, was sein Freund ihm oft gesagt hatte, sein Leben Jesus Christus gab. Und ich habe seine Geschichte gelesen unter der Überschrift zweimal gerettet. Einmal aus Seenot und zum anderen aus Sündennot. Weil einer für ihn starb, deswegen war er frei. Und das ist die Rechtfertigung. Oder vor Gott so schlicht einmal formuliert: Wir sind jetzt richtig fertig in der richtigen Stellung vor Gott. Aus Gnaden. Und das ist also die erste Seite, die müssen wir immer bedenken, die ist die entscheidende, sie bleibt, aber wenn sie nur bleibt, könnten wir unter Umständen in die Gefahr geraten, die hier der Apostel Paulus in Römer 6, Vers 1 anspricht, nämlich: Sollten wir denn in der Sünde verharren, auf dass die Gnade umso mächtiger werde? Eine Frage, und was sagt Paulus? Das sei ferne. Es geht also bei der zweiten Seite jetzt um die Konsequenzen. Die Gnade ist also nicht nur dazu da, um das Vergangenheitsproblem zu lösen, um uns in die rechte Stellung zu Gott zu bringen, sondern um uns bis zum Ziele zu bringen. Die Gnade. Und ich bin eben da der Meinung, dass wir nichts zusätzlich benötigen, um entrückt zu werden, um ans Ziel zu gelangen. Es ist nämlich das ganze Heil vollbracht. Und das ist Gnade. Wir müssen nur einen tieferen Einblick in die Gnade gewinnen und daraus die Konsequenzen ziehen. Ich bin immer etwas skeptisch, wenn Erlösung und noch was dazukommen muss. Dieses Und kann so gefährlich werden, dass es allmählich in die Mitte rückt und den Geber mit der Gnade verdrängt. Schauen Sie doch einmal heute in die Landschaft der Christenheit hinein. Was da alles angeboten wird. Kreuz, Auferstehung, Heil in Christus Jesus kommt leider oft zu kurz. Ich weiß nicht, ob Sie das hier auch so empfinden. Ich kann das aus meiner Heimat sagen, also da, wo ich jetzt im Schwabenland bin, obwohl es dort wirklich viel Segen gibt. Und wir wollen diese Auswirkungen nun weiter verfolgen. Paulus darf ja sagen, von Gottes Gnade bin ich, was ich bin, in 1. Korinther 15, Vers 10. Durch Gottes Gnade. Aber er mahnt auch in 2. Korinther 6, Vers 1, dass ihr die Gnade Gottes nicht vergeblich empfangen möchtet. Kann man das? Wissen Sie, wo Paulus ganz radikal wird? Wenn man aus der Gnade herausfällt und wieder ins Gesetz zurückkehrt. Wieder in die eigene Leistung, wieder versucht, Kraft eigener Anstrengung etwas zu realisieren, was in Christus längst geschehen ist. Er ist uns gemacht, nach 1. Korinther 1, Vers 30, zur Weisheit, Gerechtigkeit, Heilung und Erlösung, das heißt zur Vollendung. Da können wir gar nichts mehr hinzutun. Johannes bezeugt in Johannes Kapitel 1 in den Versen 16 und 17. Von seiner Fülle haben wir genommen Gnade um Gnade. Gesetz ist durch Mose gegeben, Gnade und Wahrheit aber durch Jesus Christus geworden. Darum, liebe Geschwister, müssen wir differenzieren zwischen dem, was dem Volk Israel im Alten Testament gegeben war, bei allen prophetischen Heilsperspektiven, und dem, was uns jetzt in Christus Jesus geschenkt ist. Die Gnade wollen wir nicht verkürzen, nicht vergeblich
empfangen. Darum möchte ich noch anhand von 5 Punkten, 3, die unser gegenwärtiges Leben betreffen und 2, die in die Zukunft weisen, das, was mit unserem Lernprozess, mit dem zu tun hat, was auf unserem Wege zum Ziel notwendig ist. Und ich sage es nochmal, Gnade steht da im Vordergrund. Titus Kapitel 2, von Vers 11 an, Sie kennen es, ich zitiere daraus jetzt nur einen Satz, es ist erschienen die heilsame Gnade Gottes und züchtigt uns oder erzieht uns, dass wir sollen verleugnen das ungöttliche Wesen, die Lüste, Leidenschaften, Begierden und so weiter. Hier ist die Gnade, und jetzt sagen wir wieder, die Person Jesu Christi, Christus in uns, mit der pädagogischen Aufgabe betraut, uns zum Ziel zu führen, zu erziehen. Ich habe die Stelle in einem anderen Zusammenhang früher auch schon erwähnt, Psalm 32, Vers 8, wir sollen nicht sein wie die Rosse und Maultiere, die Zaumzeug und Zügel nötig haben, sondern wir sollen uns durch seine, durch Gottes Augen leiten lassen. Und das ist Gnade. Wenn wir uns aus Liebe umgestalten und erziehen lassen und nicht aus gesetzlichem Zwang mit Maßnahmen, wie sie auch andere Religionen kennen. Sicher, wenn wir der Gnade nicht Raum geben, kann Gott nach Hebräer 12 auch strafen und unter Zucht stellen. Aber sein innerstes Bestreben ist, uns in Liebe zu verändern und zu verwandeln. Ich erlebe das jetzt wieder bei unserem kleinen Enkelchen, 9 Monate alt. Meine jüngste Tochter ist mit der Familie da. Tja, die Kleine muss manchmal schon mit anderen Mitteln erzogen werden, als so nur mit den Augen leiten. Dazu ist ein kleines Kind gar nicht fähig. Und ich muss sagen, wir leben in einer Zeit, wo sogar jetzt Politiker darauf hinaus wollen, dass im Grundgesetz festgeschrieben werden soll, dass Eltern Kindern nicht mehr körperlich züchtigen sollen. Sicher ist da viel Unheil geschehen. Aber die Bibel sagt etwas anderes. Aus Liebe kann auch körperliche Zucht nötig sein. Gott tut es auch. Denken wir an den Hurer zu Korinth, den Paulus dem Satan übergeben musste. Warum? Und zu welchem Zweck? Damit er nicht samt der Welt verloren ginge. Damit nur sein Geist gerettet würde. Aber das sollte nicht das Normale sein, sondern die Gnade möchte erziehen. Damit wir nun verleugnen sollen das ungöttliche Wesen. Dazu ist die Gnade da, um uns Gottes Herrlichkeit aufzuschließen, dass wir nicht an dem Irdischen so hängen bleiben, dass wir uns nicht verlieren in dieser Welt, sondern wissen, wir sind ja bereits versetzt in das himmlische Wesen. Es ist etwas Köstliches, wenn wir das erfahren dürfen, dass die Gnade erzieht. Und in dem Zusammenhang ist ein Attribut hinzugefügt, nach manchen Übersetzungen ist erschienen die heilsame Gnade oder die rettende Gnade. Ich will mal bewusst bei dem ersten Wort bleiben, heilsam, damit wir heil werden. Wir brauchen heute eine klare Erkenntnis dessen, wie wir auch psychisch heil werden können. Was gibt es heute für Angebote? Die psychologischen Richtungen x-fach versuchen immer wieder, den Menschen mit menschlichen Methoden zu heilen. Sicher können hier und da Erfolge sein, aber Gott möchte uns von innen her heilen, heil machen. Wenn wir begnadigt sind, sollten wir uns auch verändern. Sehen Sie schon, die heutige Justiz hat andere pädagogische Zielsetzungen, als das vor Jahrzehnten der Fall war. Man versucht, die Verurteilten
In den Gefängnissen zu verändern durch entsprechende Maßnahmen, pädagogische, soziologische, psychologische Maßnahmen. Und man knüpft, wenn einer entlassen wird, auch an den Entlassenen die Bedingung oder Hoffnung, dass der Betreffende nicht rückfällig wird. Leider ist es oft nicht so, dass hier die Justiz mit ihrer pädagogischen Erwartung recht hat. Aber bei Gott ist es auch so. Er will uns, wenn wir Begnadigte sind, in seine Erziehung nehmen und uns heil werden lassen. Von innen heraus. Lassen Sie der Gnade in Ihrem Leben den gebührenden Raum. Und dann sind wir nicht mehr unter Zwängen, müssen wir nicht mehr unseren Emotionen nur Raum geben, sind wir nicht wie die Menschen in dieser Zeit, die nur noch egoistisch sehen und handeln. Das steht nämlich in Titus 2, in einem paulinischen Brief. Die Gnade, die rettende oder erziehende Gnade will uns verändern. Eine weitere Stelle, und damit wird das noch vertieft, aber unter auch einem neuen Aspekt gesehen, aus 2. Timotheus 2, Vers 1, da sagt Paulus seinem Sohn im Glauben, sei stark, mein Sohn, durch die Gnade in Christo Jesu. Wir brauchen Stärke, Kraft, Kraft zum Überwinden, Kraft, um der schwierigen Situation hier durchzuhalten. Ich sprach mit Gerhard Kühn noch einmal darüber. Wir leben in der Endzeit, das ist uns klar, darüber hat er gesprochen. Ich sage das hier ganz offen, weil ich es ihm auch gesagt habe, ich sehe das etwas anders im Hinblick auf neue Geisteswirkungen, dass wir noch den Spätregen als Gemeinde erfahren müssten. Ich sehe das als eine Auswirkung im Hinblick auf Israel. Uns, die wir Christus in uns erfahren, will die Gnade erziehen. Wir sollen wachsen, wir sollen reifen und nicht auf irgendetwas jetzt erwarten, was noch im Sinne einer Geistesausgießung nach Joel 2 erfolgt. Er hat es gewiss nochmal differenziert. Aber ich habe da so viele negativen Erfahrungen gemacht, kann ich Ihnen sagen, gerade im süddeutschen Raum, das ist schon erschütternd. Wenn ich nicht weiß, wer ich bin und was ich habe und wie meine Stellung in Christus ist, dann muss ich immer nach neuen Dingen Ausschau halten. Nach sensationellen Gaben oder irgendwelchen Erfahrungen. Wir haben, und das sage ich ganz bewusst hier, eine so totale Gnade in Christus und damit alles, dass wir zur Fülle hin wachsen sollen. Und das geschieht immer durch Kreuz und Sterben. Und den Weg wollen die meisten nicht gehen. Darum suchen sie auch nach vielen anderen Dingen. Kraft und Stärke durch Gnade. Sei stark, mein Sohn. Und welche Antwort bekommt der Apostel Paulus, als er darum bittet, dass die Leiden, die Satan ihm zufügt, weggenommen werden möchten? 2. Korinther 12. Lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft wird in Schwachheit vollendet. Ich sehe die große Gefahr, Geschwister, dass wir nicht göttlich schwach werden wollen, sondern irgendwas powermäßig erleben. Sehen Sie, da tritt einer auf, in Basel, selbst in einer charismatischen Gemeinde. Tausende von Zuhörern. Kein Wort vom Kreuz, keine Bibelzitate. Und er führt die alle in Power. Und dann bläst er alle Anwesenden an und etliche fallen um. Dann fordert er alle auf, aufzustehen und da mitzumachen. Und als einige sitzen bleiben und nicht mehr mitmachen können, da sagt er, ich bin kein gewöhnlicher Prediger. Merken Sie, was dahinter steht? Während den Anfängen, liebe Geschwister, ich sage das aus schlimmen Erfahrungen heraus, aber auch aus der Kenntnis der Gnade. Ich war nämlich selber mal in der Richtung. Wenn mir die Gnade in Christus groß wird, Wenn mir wirklich Christus genügt, dann habe ich alles, dann können Gaben auch da mit hineinwirken, aber die kommen dann nicht mehr in den Mittelpunkt. Und dann ist vor allen Dingen die Gabe zum Dienen da, das werde ich nachher nochmal ansprechen. Aber dieses Schwachsein, im Kreuz leben und dann die Auferstehungskraft zu erfahren, das ist das Entscheidende. Und nur so werde ich auch zubereitet auf die Entrückung. Es ist in der Gnade längst alles enthalten. Kraft und Macht durch Gnade, das heißt Christus in uns. Wenn der Auferstandene in dir lebt und er über unsere Seele zur Herrschaft kommt, und das heißt immer sterben, dann erfahren wir den Auferstandenen. Das ist Gnade. Ein weiterer Punkt. Einem jeglichen unter uns ist gegeben die Gnade nach dem Maß der Gabe Christi. Epheser 4, Vers 7. Einem jeglichen hier unter uns. Wer fühlt sich hier nicht angesprochen? Jeder, der redet am Leibe Jesu Christi, ist jetzt gemeint. Einem jeglichen, so würde ich sagen, hier in Siegen-Weidenau, in diesem Raum, der ein Glied am Leibe Jesu Christi ist, ist gegeben die Gnade, nicht nach irdischen Maßstäben, sondern nach dem Maß der Gabe Christi. Und bei dem Christus geht es immer um den erhöhten Herrn. Liebe Geschwister, wenn wir von den Weihnachtsfeiern herkommen, ich habe eine mitgemacht da bei uns in der Gemeinschaft. Ich muss sagen, es betrübt mich tief. Wenn Paulus sagt, von nun an kennen wir niemand mehr nach dem Fleisch, dann geschieht es fast überall in der Christenheit, dass man in Sentimentalität, sicher auch in Dankbarkeit hier und da, der Geburt Jesu gedenkt. Aber wir haben nicht zurückzuschauen auf das Kindlein in der Krippe, um das zum Gegenstand zu machen, sondern es geht um den erhöhten Christus. Und dann bin ich dankbar für sein Kommen ins Fleisch. Verstehen Sie, das ist eine ganz andere Sichtweise. Was machen wir denn alles aus dem erhöhten Herrn dort? Uns ist gegeben die Gnade nach dem Maß der Gabe Jesu Christi. Da liegt die Fülle. Darum sollen wir aufwärts schauen, nicht rückwärts im falschen Sinne. Jawohl, die Grundlage ist in Christus geschehen, als er damals auf Erden war. Das ist entscheidend. Aber wir halten auch da nicht Feiertage, Sabbate, Neumonde, Feste und dergleichen und machen das zum Gesetz. Allerdings sagt auch Paulus, ein jeder kann halten, wenn er es dem anderen nicht wiederum zum Gesetz macht. Das ist die herrliche Freiheit. Ich habe sie, ich kann einem jeden das lassen, nur wenn der andere das mit mir auch tun kann, dann kommen wir gut zurecht. Und im Zusammenhang mit dieser Aussage in Epheser 4 geht es dann auch um die Gnadengaben in Verbindung mit Diensten. In Vers 11 wird ja dann aufgezählt, dass Gott etliche gesetzt hat zu Aposteln, Propheten, Hirten, Lehrern, Evangelisten. Und die haben Dienste, dass die Glieder am Leibe nun zugerüstet werden zu ihrer Aufgabe. Und in diesem Zusammenhang geht es um ein organisches Wachstum, dass wir wachsen. Zum Vollwuchs des Mannes, des Christus, zur Fülle, weil wir nach Kolosser 2, Vers 10 ja schon zur Fülle gelangt sind in Christus. Das ist doch unsere Stellung. Müssen wir denn da nun noch was zutun? Nein, wir müssen die Stellung erkennen und annehmen. Und dazu brauchen wir allerdings die Kraft. Nicht nur die Erkenntnis, die sich im Sinne des Wissens darlegt. Das ist der Anfang. Wissen, Gnosis wird zu Epignosis. Und dann dürfen wir aber auch die Kraft Gottes erfahren, seine Macht, seine Herrlichkeit, durch Gnade. Darf ich ganz persönlich fragen, lieber Bruder, liebe Schwester, hast du Probleme? Ich habe auch immer Probleme, Schwierigkeiten, Nöte, Leiden, das kommt immer. Die Antwort, such sie nicht irgendwo, Gnade ist da. Christus, der Auferstandene, lebt in dir. Deswegen bittet Paulus in Epheser 1 darum, dass wir geöffnete Herzensaugen bekommen und dann erkennen, dass Jesus Christus in uns lebt und dass die gleiche Kraft, die damals ihn aus dem Tod herausgeholt hat, auch in uns wirkt. Erkennen und der Kraft Raum geben, indem wir nicht selber wirken, sondern in der göttlichen Schwachheit seine Kraft und Gnade empfangen und annehmen. Das ist etwas Herrliches. Gnadengaben nach dem Maße des Christus, des erhöhten Herrn. Die letzten beiden Punkte weisen nun unter prophetischen Aspekten auf das Ziel. Im griechischen Telos. Das müssen wir erkennen. Ich habe das schon oft gesagt. Wenn ich das Ziel nicht klar erkenne, dann kann ich den Weg zum Ziel auch nicht beschreiten. Und darum wollen wir uns ein wunderbares Wort sagen lassen, das von Petrus stammt. 1. Petrus 1, Vers 13. Setzt eure Hoffnung ganz auf die Gnade, die euch gegeben ist oder angeboten ist bei der Offenbarung Jesu Christi. Gnade auch im Hinblick auf das, was uns erwartet. Gar nichts Spektakuläres, was wir nun alles tun müssten. Vielleicht wie das in Süddeutschland mal vor Jahrzehnten ein ehemaliger Missionar proklamiert hat, 12 Punkte der Heiligung aufgestellt, die man halten müsse, wenn man bei der Entrückung dabei sein wolle. Vielleicht weiß jemand, der es ist, ich will keinen Namen nennen. Und ich habe das hier, glaube ich, auch schon mal erwähnt. Und wenn einer nur 10 oder 11 Punkte erfüllt, was dann? Gnade nach dem Maß der Gabe Christi ist nicht zu 80% nur da. Nicht zu 90%, sondern 100%ig. Ganz total. Und darum sollen wir unsere Hoffnung auf die Gnade setzen. Wenn Sie das nicht tun, haben Sie dauernd ein schlechtes Gewissen. Stimmt das? Wenn Sie sich heiligen müssten nach den 12 Punkten, ach, das habe ich ja mal wieder nicht eingehalten. Und dann kommt man ständig in Schwierigkeiten bis hin zu argen psychischen Problemen. Ich habe bei mir im Haus jemanden wohnen gehabt, der die Gnade nicht mehr zu fassen vermochte. Der ein Leben führen sollte, durch eine bestimmte Richtung so propagiert. Heilig, heilig, du musst das noch erleben. Und der den Zwang von außen und dem, was er innerlich verspürte, nicht mehr standhalten konnte. Und dann aus einer Familie, er hatte 4 Kinder, durch Selbstmord herausging. Einer, der mal die Anfangsgnade erfasst hatte, aber nicht wusste, dass die Gnade auch bis zum Ziel reicht. Ich verurteile ihn nicht, aber wenn gesetzliche Forderungen im Sinne einer eigenmächtigen Heiligung an uns herantreten, dann haben wir die Gnade verlassen. Er ist uns gemacht von Gott zur Gerechtigkeit, Heiligung und Erlösung. Bis hin zum Ziel ist die Gnade da, aber wir sollen natürlich dem auch nachjagen. Das ist unsere Seite. Aber auch dazu gibt der Herr wieder Gnade. Setzt eure Hoffnung ganz auf die Gnade, total. Und das ist Christus, sein Heilswerk. Das sollten wir uns in der Stille immer wieder schenken lassen. Ihn anschauend werden wir verwandelt von einer Herrlichkeit zur anderen. In das Bild Jesu Christi. Das ist ein Prozess der Verwandlung des inneren Menschen.
Und damit sind wir
bei einem sechsten Punkt. Ich habe nur einige herausgegriffen, einige dieser Punkte. Es gibt so viele Bibelstellen, die auch das noch ergänzen könnten. Unser lieber Bruder Martin Buch hat am Anfang eine herrliche Stelle auch genannt. Ich habe mich aber auf einige beschränkt, im Sinne des exemplarischen, also beispielhaften Vorgehens. Titus 3, Vers 7, dass wir durch seine Gnade gerecht, die Anfangssache, und Erben des ewigen Lebens sein. Erben unseres großen Gottes und Vaters. Wenn es um Erbschaften geht, sind die Leute oft fasziniert, leider vielfach zerstritten. Wir haben das gerade bei uns in der nächsten Nähe erfahren. Schlimme Sachen, selbst unter Gläubigen. Kennen Sie Ihr Erbe? Nach dem Zeugnis der Bibel, namentlich dessen, was Paulus uns durch den erhöhten Christus sagt? Ich würde Sie gerne mal fragen, tue es aber jetzt nicht. Bringt. Wenn er das ganze All, Bruder Kühl hat von den Ordnungen gesprochen, und das ist an sich die letzte, nach 1. Korinther 15, das ganze All zurechtbringt, dann ist die Gemeinde Erbe dieses ganzen Alls. Können Sie das ausrechnen in D-Mark? Nicht. Ja, warum bleiben Sie denn jetzt noch so ruhig sitzen, wenn Sie so ein Erbe haben? Wenn ja da, so liest man das manchmal, Leute im Toto auf diese komische Art und Weise noch etwas gewinnen, ne? Aber die wissen ja gar nicht mehr, wenn das so eine Million ist, was sie dann machen sollen. Die sind ja aus dem Häuschen. Sollten wir nicht angesichts des herrlichen Erbes voll Lob und Dank unserem Herrn die Ehre geben? Denn alle Verheißungen bis hin zum letzten Ziel sind der Gemeinde gegeben. Sie sind ja schon Ja und Amen in ihm. Zu seiner Verherrlichung, darum geht's. Und da hat er uns arme Schlucker auserwählt. Müssen Sie für dieses Erbe irgendetwas dazu steuern? Können Sie sich nicht erwerben. Gnadengeschenk ist das. Er gibt das noch nicht mal seinen Engeln, sondern denen, die Sünder waren. Die hat er erwählt. Das ist doch Gnade. Das umfasst auch die Gnade, dass wir Erben sein dürfen. In diesem Zusammenhang geht es zunächst um das herrliche, unauflösliche Leben in Christus. Aber aus vielen anderen Stellen, Kolosserbrief, Epheserbrief, Philipperbrief, geht hervor, dass die Gemeinde diese wunderbare Erstlingsgabe, wie wir es gehört haben, nun zu einem herrlichen Dienst berufen ist. Und dann nenne ich jetzt noch zum Schluss zu diesem Punkt fünf Stellen. Ich habe sie in einem anderen Zusammenhang schon mal dargestellt, damit sie sich wirklich einprägen. Unter der Devise, was wir einmal sein werden aus Gnaden. Das ist aber angelthaft bei Gott jetzt schon alles da. Sehen Sie, wenn ich sage zwei Seiten der Gnade, dann ist das nur vom menschlich subjektiven Aspekt aus so zu formulieren. Bei Gott ist die Gnade absolut, sie ist in Christus erfüllt, in seiner Person ist alles gegeben. Und nach diesem Maß sollten wir leben. Und darf ich nochmal sagen, einer, der plötzlich eine Millionen Erbe macht, der lebt nicht mehr wie vorher. Merken Sie, dass Gnade etwas ganz anderes ist. Ich erinnere noch mal an den Beginn, was der Muslim alles tun muss. Und wir dürfen zunächst mal erfahren, was unser Gott alles für uns getan hat, was er für uns bereithält, wie er uns zur Sohnschaft, zum herrlichen Erbe bestimmt hat nach Epheser 1, Vers 4 und 5 und wie wir daraus nun Konsequenzen ziehen. Verstehen Sie, das ist eine ganz andere Prioritätenfolge. Bei allen Religionen werden die Bedingungen und die Voraussetzungen total anders gesetzt als hier, wenn es um die Gnade geht. Weil wir ja bereits mit Christus gekreuzigt, begraben sind, auferweckt sind und versetzt sind, nach Epheser 2, Vers 6, dort in das Überhimmlische, sagt die konkordante Übersetzung. Also da, wo gar nichts Geschöpfliches mehr ist, im Vaterherzen Gottes sind wir zu Hause, unser Leben ist verborgen mit Christus in Gott. Weil das die Gnadenvoraussetzung ist, dürfen wir dann, das ist ein Nahziel, nach 1. Korinther 15, Vers 52, dann mit Auferweckte sein. Das bezieht sich auf unseren Leib. Jetzt schon haben wir durch Neuzeugung einen neuen inneren Menschen. Darüber werde ich morgen Nachmittag etwas sagen. Über die zwei Wirklichkeiten, die göttliche, herrliche und die, die hier uns auch noch umgibt, in diesem Spannungsfeld leben. Darum steht einiges noch aus. Wir sind der Stellung nach in Gnaden schon wunderbar verherrlicht, müssen aber noch konkret, praktisch verändert werden, denn Fleisch und Blut können das Reich Gottes so nicht ererben. Wir werden also Auferweckte sein, wir werden dann auch Verwandelte sein, in Atomo, verwandelt, in einem Nu, in einem Augenblick, das können wir gar nicht so übersetzen vom Griechischen her. Das ist das Ziel. Und sehen Sie, das ist schon hineingelegt in die Neuzeugung, datiert aber zurück bis vor Grundlegung der Welt. Da sind wir erwählt. Und dahin geht auch unser Ziel wieder, denn bei Gott gibt es nicht Zeit und Raum. Nur wir müssen diesen Prozess durchmachen. Aber die Gnade will so unendlich reich sein und hat in Christus Jesus eine solche Fülle, dass sie die Garantie ist für das, was wir so erfahren werden. Denn, nach Philipper 1, Vers 6, der in euch angefangen hat, das gute Werk, er wird es halb liegen lassen. Steht nicht da. Er wird es auch vollenden. Und das bezeugt Paulus auch nochmal in 1. Thessalonicher 5, 23, 24, der Gott des Friedens heilige euch durch und durch, Geist, ganz samt Seele und Leib, dass wir bewahrt werden bis auf den Tag seiner Ankunft. Da steht nicht im Griechischen ein Wort, was mit der Erscheinung des Herrn in Macht und Herrlichkeit beim Kommen zu Israel zu sehen ist, sondern hier ist das ein Spezialausdruck, der sich auf die Gemeinde bezieht. Parousie. Die Epiphanie ist etwas anderes. Dann dürfen wir nach Kolosser 3, Vers 3, wenn er geoffenbart wird, auch mit geoffenbart sein und geoffenbart werden. Aus Gnaden. Denn der Grund ist gelegt in Christus. Wie wir einmal, wenn wir vor dem Preisrichterstuhl erscheinen müssen, dann noch Veränderungen erfahren, das ist eine zweite Sache. Aber der Grund ist gelegt, dem Heil in Christus ist ihm nichts hinzuzufügen. Aber wir sollen auch hier, das haben wir ja gehört, gnadengemäß wandeln und nicht durch Lüste, Leidenschaften, Begierden uns beherrschen lassen. Und Johannes schreibt in 1. Johannes 3, Vers 2, wir werden ihn sehen, wie er ist. Dann kommen wir vom Glauben zum Schauen. Und sieh, das ist auch eine Versuchung am Ende dieses Äons. Ich will nochmal darauf hinweisen. Es gibt heute viele Angebote im Sinne des Schauens. Da ist jetzt eine Sekte von Würzburg ausgehend, sehr stark im Kommen, mit zigtausenden von Angehörigen. Wir haben eine Prophetin. Und hinter dieser Sekte stehen zwei knallharte Manager, die dieses ganze Imperium da verwalten. Und die Armen, die da nun die Botschaft der Prophetin hören, Sie müssen oft für einen Primitivlohn da sich abrackern und da werden die herrlichsten Häuser dahingestellt. Universelles Leben. Diese Frau sieht dauernd, sieht. Und was sie sieht und hört, gibt sie weiter. Und diese Frau war ein Medium. Und die Rage-Bewegung, die das Visualisieren fordert, das heißt immer etwas sehen wollen, reicht hinein bis in viele christliche Kreise. Du musst dir, heißt es etwa da, ich will mal jemanden zitieren ohne Namensnennung, du musst dir den Jesus vorstellen, der da bei dir sitzt. Und siehe da, bei vielen wird in einer Vision eine Gestalt sichtbar. Was ist das? Verführung. Denn unser Herr und Christus sitzt dort oben und wir wandeln jetzt im Glauben. Dass Gott sich auch mal auf sonderbare Weise irgendwo offenbaren kann, wo das Wort nicht da ist, das ist eine andere Sache. Aber er hat heute zuletzt geredet durch seinen Sohn. Das Wort Gottes ist aufs Vollmaß gebracht. Darum kommen wir vom Glauben zum Schauen. Wir werden ihn sehen, wie er ist. Und nach 2. Timotheus 2, Vers 12 werden wir dann mit regieren, mit herrschen, wenn wir hier auch durch Gnaden zubereitet werden, mit zu dulden, auszuharren und zu leiden. Liebe Geschwister, möchte Gott uns schenken, dass uns die Gnade so groß wird. Ich muss sagen, ich bete immer mehr an, dass mir die Gnade groß wird und damit Christus, der Erhöhte und er durch seinen Geist in mir lebt, dass ich aus Liebe mich verändern lasse, dass der innere Mensch wächst und von Tag zu Tag erneuert wird und dass wir nicht auf den Trick des Feindes hereinfallen, im falschen Sinne fromm oder religiös zu werden. Denn Satan verstellt sich in einen Lichtsengel und er verführt. Darüber werde ich morgen Abend nochmal sprechen, wenn ich über die zwei Gefahren für die Gemeinde spreche, aber auch die Überwindung andeute, nämlich Gefahren von außen, die heute zunehmen durch Verfolgung in islamischen Ländern und die Gefahren von innen. Aber in allem will die Gnade uns durchtragen. Glaube, Vertrauen ist entscheidend, dass der Herr mich hält. Dass ich erlöst bin, dass ich sein Ziel erreiche und nicht nur ich, sondern die Gemeinde, um des Herrn willen, um seiner Ehre willen. Und dazu ist die Gnade erschienen, eine heilsame, rettende, verwandelnde Gnade. Brauchen wir mehr als Gnade? Wir brauchen einen vertieften Einblick, immer mehr die Gnade erkennend, die überströmende Liebe des Christus, die sich uns schenken möchte. Dann werden wir von den verklemmten Gesetzesleuten zu solchen, die Freude in Christus haben, aber nur durch die Gnade. Und das schenke der Herr uns allen. Amen.